Man muss jetzt wirklich mal eine Bilanz präsentieren, weil da kommt man nämlich auf das eigentliche Problem. Aber das will natürlich Merz nicht und Co., dass wir genau darüber reden. Was haben uns die letzten 30 Jahre neoliberale Politik gebracht? Privatisieren, Sozialleistungen zurückfahren oder zumindest auf ein gewisses Maß begrenzen und man investiert weniger, man versucht Schulden zu vermeiden. Alles mit der Maßgabe, dass dann sozusagen aber insgesamt das Geld fließen wird und dann eben alle damit beglückt werden, weil nicht nur die Reichen kriegen das Geld, sondern das geht ja nach unten weiter. Und genau das funktioniert ja immer weniger bis gar nicht.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, Folge 82 und wir beschäftigen uns mit einigen News zum Thema Plastik, Öl und Lobbyzusammenhängen. Und es geht um unsere Verhältnisse. Ja, hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber kommen wir gleich zu. Hallo, liebe Magdalena, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Hallo, lieber Marco und hallo an alle, die uns gerade zuhören. Ja, bevor wir in unser heutiges Hauptthema zum Plastik einsteigen, möchte ich noch einmal auf unsere vorherige Folge 81 hinweisen. Dort haben wir das Thema kooperative Demokratie behandelt und beziehungsweise Marco und ganz konkrete Vorschläge gebracht, wie die Demokratie reformiert und gestaltet werden könnte, welche Maßnahmen wir wirklich brauchen, um unser politisches System zukunftsfähig zu machen. Also falls ihr diese wichtige Folge verpasst habt, hört gerne noch einmal rein. Und Marco hatte euch außerdem dazu aufgerufen, eure eigenen Vorschläge für eine reformierte Demokratie zu formulieren. Und einige von euch haben bereits reagiert. Das freut uns sehr. Also macht gerne weiter so. Und der Teil 2 dieser Serie zur kooperativen Demokratie kommt dann übrigens in der nächsten Folge in 14 Tagen, also bleibt da auch gespannt. Ja, und jetzt, Marco, würde ich gern noch mal eine Meinung von dir zu einer aktuellen Aussage hören, die ja für erheblichen Wirbel gesorgt hat. Friedrich Merz hat kürzlich gesagt, wir leben seit Jahren über unseren Verhältnissen, kriegt da viel Beipflichtungen. Aber zumindest Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, bezeichnete das als Bullshit. Also er hat das gebracht im Kontext von geplanten Sozialkürzungen. Ja, für wie großen Bullshit hältst du es denn? Und von welchen Verhältnissen spricht er da überhaupt?
Ja, ich könnte vielleicht so viel anfangen und sagen, wir haben uns für den Schmerz, also den Merz, entschieden. Und wir bekommen ihn auch, also wir bekommen die Person, die ehrlich gesagt ich auch genau erwartet habe als Kanzler. Auf der anderen Seite kann ich sagen, das Lustige in Anführungsstrichen ist ja, dass er recht hat, wenn er denn von sich selbst und der Gruppe der Mächtigen und Überreichen sprechen würde, dann stimmt das, dass sie über ihren Verhältnissen leben. Und auch Merz lebt einfach über seinen Verhältnissen. Aber er meint natürlich einen ganz anderen Teil der Bevölkerung. Das wird ja dann in den folgenden Sätzen, die er dann auch immer wieder bringt, deutlich. Und zwar, er meint die Menschen, die keine Privilegien haben, die kein Vermögen haben, die eher auf der ärmeren Seite sind. Obwohl man immer wieder erwähnen muss, dass 50%, also nicht irgendein Bodensatz und 10% oder wenige Menschen in Deutschland, 50% haben keine Privilegien oder wenig Privilegien und kein Vermögen. Das ist also die Hälfte der Gesellschaft. Und genau die meint er, was natürlich völlig absurd ist. Und man muss das natürlich in den Zusammenhang stellen mit seinen sonstigen absurden Aussagen. Also, wir müssen später in Rente gehen, und zwar genau auch diejenigen. Wir müssen länger arbeiten, mehr arbeiten am Tag. Und am lustigsten ist eigentlich seine Aussage, wer 800 Euro verdient, warum verdient er denn nicht 2000 Euro? Ja, weil er diesen Job nicht kriegt und weil eben nicht so viel bezahlt wird. Das ist der Grund. Und darum könnte er sich natürlich wirklich mal kümmern, warum die Menschen, die gerade im Niedriglohnsektor sind, denn so wenig kriegen. Das könnte man auch politisch ändern. Ja, aber jetzt nochmal dazu zurück, das ist schon interessant, dass er diese Aussagen trifft. Wie gesagt, mich überrascht es nicht, aber mich überrascht trotzdem immer noch, obwohl sie so absurd sind, dass es wird ihnen widersprochen, aber es wird ja medial so rübergebracht, als wenn er den seriösesten Spruch des Jahres gebracht hätte. Das finde ich schon ziemlich unglaublich. Da sollte man sich doch mal die Realität angucken. Aber vielleicht noch einen Satz zu den, die Politiker leben über ihren Verhältnissen. Ja, ich finde es ja gerechtfertigt, dass die gut bezahlt werden, aber wenn man sich dann die Debatte nochmal anguckt, ich sage es nochmal, 3 Erhöhungen in 2 Jahren der Abgeordneten, 1600 Euro dazu, vielleicht ist das dann so ein bisschen über unseren Verhältnissen. Aber nochmal zum Thema zurück, weil das schon sehr wichtig ist, was du da angesprochen hast, und da sollte man doch noch mal sachlich mit umgehen. Das versuche ich jetzt mal. Ich habe mir nämlich noch ein paar Sachen rausgeguckt, die ja immer so im Hintergrund rumwabern und besprochen werden, warum er angeblich genau diesen Satz gesagt hat. Also wir leben über unsere Verhältnisse oder wir müssen mehr arbeiten. Da werden ja auch mal Statistiken bemüht. Das ist das Problem immer mit diesen Halbwahrheiten. Mit den Stundenzahlen. Deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut. Also die geleisteten Arbeitsstunden, da wird immer gesagt, die Deutschen arbeiten zu wenig, das ist auch weniger geworden und das stimmt eben nicht. Es ist von der Stundenzahl pro Kopf, wenn man alle mitberechnet in der Bevölkerung, etwas weniger geworden. Dafür arbeiten aber mehr Leute und deswegen sind die Arbeitsstunden insgesamt sogar angestiegen. Und zwar sind sie so hoch wie noch nie. Laut Statistischem Bundesamtes, und ich glaube, da könnte man ja jetzt mal sagen, dass das dann vielleicht wirklich richtige Angaben sind, gab es 71,3 Milliarden Stunden, die gearbeitet wurden, ob jetzt Teilzeit, sonst was, also wirklich die gezählt worden sind. Und laut Statista haben wir 2014, also 10 Jahre vorher, 51 Milliarden, woanders habe ich die Zahl 55 Milliarden gelesen, also auf jeden Fall deutlich drunter, über 10% drunter vor 10 Jahren. Das heißt, wir arbeiten sogar mehr. Dann habe ich mir angeguckt, weil viele sagen, ja, Arbeitsstunden hin oder her, aber in der Stunde kann man das leisten und man kann das leisten. Ja, deswegen habe ich mir mal die Arbeitsproduktivität angeguckt. Und siehe da, also das reale Bundesinlandsprodukt, die Erwerbstätigen runtergerechnet. Und wenn man da, leider muss man da jetzt noch auf die letzten Jahre genauer hingucken, das mache ich gleich nochmal, hat man leider immer noch nicht alle Zahlen. Aber wenn man jetzt mal anguckt, das reale Bundesinlandsprodukt pro Erwerbstätigen, wenn man das bei 2020 auf 100% setzt, dann ist das von 1980 an deutlich gestiegen. Dann würde man praktisch, hätte man für die Stunde Arbeit nur die Hälfte der Produktivität und für den Erwerbstätigen wäre man bei 70%. Das heißt, auch der hat dann nochmal richtig draufgepackt, von 70% auf 100% gestiegen seine Produktivität. Das heißt, es gibt einen klaren Anstieg dieser Produktivität in den letzten 30, 40 Jahren, immer weiter nach oben. Dann gibt es diese Delle mit Corona. Da hat ja das BIP gelitten, aber natürlich dann auch die Produktivität und so weiter. Und da muss man dann wirklich warten, bis jetzt dann 23, eigentlich jetzt 24, 25 die Zahlen sind. Und da bin ich mal gespannt, weil darauf hat er ja dann großen Einfluss, der kluge Merz mit seinen klugen Sprüchen. Und da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Dann habe ich mir das nochmal im Vergleich angeguckt, die Produktivität mit anderen Ländern. Auch ganz spannend. Und ja, da liegt Deutschland jahrelang, da muss man jetzt noch gucken, was jetzt die letzten ein, zwei Jahre passiert, aber liegt Deutschland immer so auf Rang 4, was die Gesamtproduktivität angeht und auch was die Stundenzahl Produktivität, also wenn man das dann auf die Stunde zurückrechnet, die Produktivität angeht. Also so schlecht ist das nicht, im europäischen Ranking auf Platz 4 zu liegen. Da liegt man übrigens auch vor Ländern, wo längere Arbeitszeiten herrschen. Slowakei, Schweden, um jetzt auch mal so ein Land zu nehmen, oder Finnland, die arbeiten länger, nicht unbedingt viel länger im Durchschnitt. Und wie gesagt, da muss man immer berechnen, Durchschnittsarbeitszeit heißt ja nicht, dass wirklich hier jeder weniger arbeitet, sondern das heißt, dass je nachdem, wie viele insgesamt von der Bevölkerung arbeiten, ja auch Teilzeitarbeit, die zweite Person in einem Haushalt eben keinen Vollzeitjob, sondern einen Teilzeitjob hat und so weiter, sondern was wirklich so die Arbeitsintensität insgesamt angeht. Und das zeigt, dass längere Arbeitszeiten nicht dazu führen, dass ein Land produktiver wird, dass die Arbeit auch wirklich produktiver ist. Gut, das hätte man vielleicht ahnen können, aber es zeigt nochmal, dass es totaler Schwachsinn ist, was sozusagen Merz uns da suggeriert. Und jetzt kommen wir mal auf die, seine Leistung an. Was ist denn jetzt so in letzter Zeit passiert? Also die LOKO, die Lobbykoalition, was hat sie denn, also seitdem sie im Amt ist, was ist denn passiert seitdem? Also erstens, es gibt eine drastische Erhöhung der Haushaltsausgaben. Und die wird ja noch richtig massiv weiter gesteigert. Vor allen Dingen bei den Rüstungsausgaben. Heißt aber auch, dass auf der anderen Seite deutlich gekürzt wird. Trotzdem geben wir mehr Geld aus, das heißt, unsere Verschuldung wächst. Also das, was ja nicht mein Thema, aber das, was ja gerade Konservative und Merz immer verhindern wollen und wo sie ja ständig gewettert haben, schlimm ist diese Verschuldung und so weiter. Wahrscheinlich wird das die Regierung sein mit Merz an der Spitze, die die höchste Verschuldung zu verantworten hat. Zumindest geht es so los. Die Arbeitslosenzahlen sind das erste Mal wieder über 3 Millionen gestiegen. Das so hoch waren sie seit 2015 nicht unter der Kanzlerschaft von Merz. Es gibt weniger Ausbildungsplätze als die letzten Jahre unter der Kanzlerschaft von Merz. Und was das Bundesinlandsprodukt angeht, das war auch die letzten Jahre nicht besonders gut. Aber Anfang 25 ist man wieder in ein Plus gerutscht. Und seitdem die neue Regierung im Amt ist, ist zu befürchten, zu vermuten, dass es mit diesen leichten positiven Zahlen auch schon wieder vorbei ist. Also, dazu fällt mir ein, das ist nicht gerade eine tolle Bilanz der ersten Monate von Merz. Gerade so aus neoliberaler Sicht, die er ja praktiziert und die er immer wieder nach vorne bringt und die er kritisiert hat bei den anderen Regierungen. Ich habe jetzt nochmal angeguckt, was sind denn die ganzen Sprüche? Also nicht nur, was ist denn wirklich passiert, sondern die ganzen Sprüche. Also, das Einzige, man möge meinen positive, man will sozusagen die Energiekosten weiter nach unten drücken und da auch staatliche Gelder geben, das Klimageld aber nicht auszahlen. Warum nimmt man jetzt diesen Bereich? Weil, wenn man Klimageld auszahlt, kriegt das auch jeder Mensch, also jeder, du und ich, alle, die ihr das hört, würdet ihr das kriegen. Aber so macht das die neue Regierung natürlich nicht, sondern sie gibt eine Entlastung rein. Aber ob die am Ende weitergetragen wird, also beim Verbraucher ankommen, das ist eine große Frage. Wahrscheinlich bleiben sie bei den Unternehmen hängen. Das heißt, nur die werden entlastet. Für die Unternehmen sind die Energiekosten aber gar nicht mehr hoch. Wir hatten diesen Peak mit den hohen Energiekosten vor ein paar Jahren, ist aber bei Weitem nicht mehr so. Das heißt, das ist das Spiel, was getrieben wird. Dafür postuliert man aber natürlich Bürgergeld, Nullrunden, haben wir schon was zu gesagt. Dazu kaufen wir in Europa, aber dann auch Deutschland, teures Gas aus den USA rein, schönes, geiles Fracking-Gas und subventionieren sozusagen die USA, subventionieren, dass sie fossile Energie im großen Stil abbauen, unter ganz übrigen Umweltbedingungen. Ja, genau, auf der anderen Seite eben hunderte Milliarden in die Rüstung, wo anders wird eingespart. Reiche werden entlastet, obwohl man ja jetzt eigentlich gerade bei der Haushaltssituation davon sprechen müsste, boah, wo holen wir denn das ganze Geld her? Und ja, und dazu gibt es eben noch dieses Gewäsch von den länger arbeiten und über den Verhältnissen leben. Das ist die wirkliche Bilanz. So, und das ist nicht nur meine Bilanz, sondern wenn man sich die Umfragen anguckt, es gab noch nie einen Kanzler, der so unbeliebt war nach wenigen Monaten. Es gab noch nie eine Regierung, die so unbeliebt war nach wenigen Monaten. Und es gab, nehmen wir mal Jens Spahn mit rein, aber der ist ja von der Regierungspartei, noch nie einen Fraktionsvorsitzenden, der so unbeliebt war nach wenigen Monaten der Regierung. Das ist also die neue tolle Regierung, die uns alle retten wird. Das vielleicht mal als Konterspruch zu dem, wir leben über unsere Verhältnisse. Diese Regierung lebt über unsere Verhältnisse. Das kann man vielleicht so sagen.
Ja, du hast ja jetzt einige Zahlen und Fakten genannt. Also vielleicht noch mal kurz zum Zusammenfassen. 583 Millionen bezahlte und 702 Millionen unbezahlte Überstunden allein in 2023. Dann ein Bruttoinlandsprodukt, das trotz aller Krisen weiter wächst. Und ja, dann aber gleichzeitig eine Politik, das zum Thema vielleicht schlechte Stimmung, woher kommt die denn? Ja, eine Politik, die dem ja, Otto-Normalbürger immer wieder vorwirft, nicht genug zu tun, nicht genug zu arbeiten, zu viel Rente zu wollen, die Krankenkassen zu belasten, sich doch bitte mal für den Kriegsdienst zu melden oder zu solidarisieren. Und gleichzeitig werden dann die Reichsten der Reichen, die zulasten dieser Menschen immer reicher werden, geschont, beziehungsweise fragt man sich, es wird ja immer von dem Bürgergeld dann gesprochen, gerade wenn dann Leute sagen, ja, aber was ist jetzt mit der alleinerziehenden Mutter, was ist mit der Person, die irgendwie krank ist? Da heißt es ja immer, ja, das ist ja was anderes, aber es muss irgendwie alles an Bedingungen geknüpft werden. Und da frage ich mich, wo wird denn hier was an Bedingungen geknüpft? Wie wird das denn an Bedingungen geknüpft, ob die Reichen wirklich Arbeitsplätze schaffen oder woher sie ihr Geld eigentlich bekommen, nämlich ja, größtenteils von den Finanzmärkten? Oder du hast auch das Beispiel ja, die Abgeordneten genannt. Wie rechtfertigen die ihre Erhöhung oder alles schön und gut, dass die Bezüge diesen Wert haben? Aber wo wird hier das an Bedingungen geknüpft, dann andere Einkommensformen, wie sich zum Beispiel lobbyieren zu lassen, nicht gelten zu lassen.
Ja, und vielleicht da noch mal einen Satz zu sagen. Ich glaube, man muss jetzt mal so eine, deswegen habe ich ja gerade so Strecken genommen, die 25 Jahre, 30 Jahre umfassen. Man muss jetzt wirklich mal eine Bilanz präsentieren, weil da kommt man nämlich auf das eigentliche Problem. Aber das will natürlich Merz nicht und Co., dass wir genau darüber reden. Was haben uns die letzten 30 Jahre neoliberale Politik gebracht? Ne, also ich erinnere daran, das ist jetzt 40 Jahre her, dass Thatcher und Reagan im Prinzip das Zeitalter des Neoliberalismus ausgerufen haben. Es ist vorbei mit Keynes und dass der Staat investiert, dass man versucht, irgendwie auch eine gewisse Sozialleistung zu erbringen und. Das wurde ja praktisch von Reagan und Thatcher als für beendet und gescheitert erklärt und dann das neoliberale Zeitalter eingerufen. Mit Verzögerungen kam das ja auch hier an. Aber im Endeffekt haben wir 25, 30 Jahre genau diese neoliberale Politik erlebt. Privatisieren, Sozialleistungen zurückfahren oder zumindest auf ein gewisses Maß begrenzen. Eher so ein Arbeitsmarkt, wo sozusagen jeder sich erklären muss und wer das nicht tut, der kann drangsaliert werden und wird höchstens dann mit so einem Almosen noch abgespeist und man investiert weniger, man versucht Schulden zu vermeiden. Bis hin, also in Deutschland sogar besonders restriktiv, dann so eine Art Austeritätspolitik auch nach Europa hin, dass man eben die Staaten daran, also in Europa daran gehindert hat, zu investieren in Infrastruktur, in bestimmte Bereiche. Das heißt, die Sachen werden eher maroder, das erleben wir bei den Brücken, bei der Infrastruktur insgesamt, in der Bildung, überall wird eher gespart. Die Kommunen haben zu wenig Geld, Schwimmbäder werden geschlossen, Bibliotheken werden geschlossen, alles so Entwicklungen im neoliberalen Zeitalter, alles mit der Maßgabe, dass dann sozusagen aber insgesamt das Geld fließen wird und dann eben alle damit beglückt werden, weil nicht nur die Reichen kriegen das Geld, sondern das geht ja nach unten weiter. Und genau das funktioniert ja immer weniger bis gar nicht, denn das Geld bleibt oben hängen, immer stärker, nicht mal mehr bei den obersten 10%, sondern immer stärker bei 1%, und zwar nicht nur in Deutschland. Und jetzt haben alle Probleme, kann man überall hingucken, wie geht's weiter, und dann versuchen sie sozusagen noch mehr an der Schraube zu drehen. Die Leute müssen noch länger arbeiten und noch mehr arbeiten und kriegen noch weniger. Und die Sachen werden trotzdem teurer, und der Staat, ja, der investiert höchstens in Rüstung. Aber bei den anderen Sachen muss er sich trotzdem mal zurückhalten, sogar noch mehr zurückhalten. Das ist sozusagen dann jetzt die neoliberale Lesart, und das kann am Ende einfach nicht funktionieren, das noch weiter zu drehen. Wir haben das ja so gemacht und es hat nicht funktioniert. BIP stagniert oder wird auf jeden Fall insgesamt weniger, nicht nur in Deutschland. Und der Reichtum, der erwirtschaftet wird, bleibt vor allen Dingen beim obersten Prozent hängen. Und geht eben, rieselt nicht nach unten, wird investiert in Aktien, wird nicht investiert in neue Firmen, in Güter, in Arbeitsplätze und so weiter. Das funktioniert eben nicht mehr. Und von daher, glaube ich, muss diese Gesamtbilanz auf den Tisch.
Ja, du hast das eben auch gesagt, Gewinne privatisieren. Dazu gehört vor allem aber auch ja, Verluste vergesellschaften bzw. negative Konsequenzen und auch die Kosten zu vergesellschaften. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem Hauptthema Plastik. 436 Millionen Tonnen Plastik wurden allein im Jahr 2023 weltweit produziert, wie die UN-Handels- und Entwicklungskonferenz, auch genannt UNCTAD, in einem gerade veröffentlichten Bericht ermittelt hat. Das Handelsvolumen überstieg demnach den Wert von 1,1 Billionen US-Dollar und 75% aller jemals produzierten Kunststoffe sind zu Abfall geworden und größtenteils in den Weltmeeren und Ökosystemen gelandet. So besonders problematisch, 90% aller Kunststoffe basieren auf Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen. Jede Plastikflasche, jede Verpackung trägt also nicht nur zur Müllkrise bei, sondern befeuert auch den Klimawandel sofort bei der Herstellung. Und ich war auch negativ überrascht und viele von euch dachten vielleicht auch, dass die Zahl nicht so hoch sei, da ja immer viel von Recycling gesprochen wird. Dazu kann ich vielleicht auch die NDR-Doku, die Recycling-Lüge, mal empfehlen. Aber vielleicht kannst du ja noch mal was dazu sagen, warum gerne immer von Recycling dann auch gesprochen wird, damit wir uns auch alle wohlfühlen.
Ja, also erstmal zum Recycling. Das ist klar, das ist so eine typische Täuschung und so eine Hoffnung, die immer generiert wird. Ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Es wird recycelt und das andere wird verbrannt. Also nach dem Motto, aus dem Blick, aus dem Sinn. Und danach wird verfahren. Weil wir sehen das ja hier gar nicht so mit dem ganzen Müll und mit dem Plastik. Ne? Wir schmeißen das einfach weg. Vielleicht, wenn es gut läuft, entsorgen wir das im Mülleimer, wo es hingehört. Aber wo es am Ende landet, wissen wir auch nicht. Weil ein Teil wird verbrannt. Ganz wenig wird nur recycelt. Beim Verbrennen entstehen giftige Stoffe. Und dann wird ganz viel auch verschifft. Wir verkaufen ganz viel von unserem Plastikmüll an andere Staaten weit weg, die das dann auch nicht immer besonders gut entsorgen, sondern einfach teilweise ins Meer schmeißen und dann das Geld dafür kassieren. Aber haben wir ja nichts mit zu tun, obwohl es ja unser Müll ist. Und deswegen, genau, sollte man sich auf jeden Fall mit dem Recycling beschäftigen. Ich wollte aber jetzt vor allen Dingen was zur Erdöllobby sagen, weil die steckt ja letztendlich dahinter. Auch das ist vielleicht für einige neu. Natürlich kann man sich vielleicht denken, aber du hast es gerade nochmal klar gesagt, 90% aller Kunststoffe basieren auf Erdöl. Das heißt, die Lobby, die am stärksten ein Interesse hat, dass Plastik sich vermehrt, dass man sogar noch mehr in Umlauf bringt oder vor allen Dingen eben das nicht recycelt und nicht wieder oder nicht reduziert, das ist die Erdöl-Lobby. Natürlich gibt es auch eine Plastik-Lobby, die dann aus diesem Erdöl das Plastik herstellt, aber die Erdöl-Lobby ist sicherlich die einflussreichste und die grundlegende Lobby. Deswegen gibt es auch selten und wenig Ersatzstoffe. Die gibt es mittlerweile, diese Ersatzstoffe, aber die werden fast nicht produziert. Natürlich, wenn man wenig davon nur macht, ist es auch teuer. Und deswegen werden die nicht eingesetzt und das wird nicht gefördert. Das heißt, man will ja, dass es bei Erdöl bleibt und dafür sorgt eben diese wahrscheinlich einflussreichste Lobby überhaupt. Und das ist die Erdöl-Lobby. Deswegen sollte man sich die eben nochmal genau anschauen. Wir haben ja auch sonst schon mal über Plastiklobby gesprochen, also auch die, die dann zum Beispiel diese ja, ganzen Plastikflaschen herstellt und so weiter. Natürlich sind die auch mit da an Bord, aber jetzt kommen wir nochmal zu der Erdöllobby. Ich habe mir mal angeguckt, was sind denn die größten Konzerne, die da ja praktisch in der Erdöllobby aktiv sind. Da gibt es viele große, trotzdem kann man mittlerweile von einem, ja, von einer Oligarchie sprechen, also von Strukturen. Es gibt nicht einen Monopolisten, aber es gibt einige richtig große. Dann gibt es noch so ein paar kleine, die aber ja nehmen, was übrig bleibt. Und diese großen bestimmen natürlich dann auch den Markt und die sind dann auch für die Hauptlobbyarbeit verantwortlich. Ja, wer ist das? Da haben wir unter den Top 3, man kann sich das überall angucken, das sind vor allen Dingen US-Firmen, gibt auch ein paar europäische, aber an 1 steht Aramco Saudi. Die haben also eine Investition von 436 Milliarden, also ein Riesenunternehmen. Und das ist bei weitem das Größte. Und die stützen sich auf ganz wenige Ölfelder, aber die sind halt riesig. Die sind viel, viel größer als die anderen. Und damit bestimmen die auch den Markt. Das heißt, wenn die das reduzieren oder wenn da irgendwann das Öl zur Neige geht oder knapper wird, es muss ja nur knapper werden, dann wird es für die ganze Welt dramatisch. Also da könnte ein Unternehmen im Endeffekt dafür sorgen, dass die Ölpreise kaum noch bezahlbar sind. Also da steckt sozusagen ganz viel Musik hinter, ganz viel Geld hinter. Und das ist übrigens auch der Hauptgrund, da sieht man, was für eine politische Relevanz das hat, weil wir so eben an diesem Öltropf hängen weltweit und uns davon ja nicht unabhängig machen, dass Saudi-Arabien so einflussreich ist und dass wir auch in Deutschland wieder Saudi-Arabien mit Waffen beliefern. Das ist völlig egal, wo die menschenrechtsmäßig stehen, dass da auch noch Hinrichtungen stattfinden, dass die andere Länder überfallen, dass die Krieg führen. Alles völlig egal. Wir beliefern die mit Waffen, weil die halt insgesamt so eine große Rolle spielen. Und vor allen Dingen die Amerikaner, die Saudis immer wieder als Verbündete ansehen, egal was sie für eine Politik begehen. Alleine das macht sozusagen alle Außen- und Sicherheitspolitik, alle Verteidigungspolitik nur zu einer riesigen Doppelmoral. Weil wenn man das alles ernst meint, was man bei Russland als Standard ansetzt und auch setzen sollte, ne, also das will ich da nicht falsch verstanden werden, und bei anderen Ländern, bei Iran und so weiter, wenn man das auch bei Saudi-Arabien ansetzen würde, würde die Politik komplett anders aussehen. Also vielleicht mal so ein paar Zusammenhänge zu erklären. An zweiter Stelle ist ExxonMobil von den USA, sage ich jetzt mal nicht mehr zu, aber natürlich ein wichtiger Player. Und an dritter Stelle wieder ist ein Unternehmen Chevron mit 193 Milliarden übrigens. Und da geht es ganz interessant, auch wieder ein paar Zusammenhänge. In USA, anders als in Deutschland, wird ja ein bisschen gerade auch recherchiert und gerade auch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen Öffentlichkeit geschaffen, ob das nicht in Deutschland auch so gemacht werden soll. Interessanterweise in den USA gibt es eine Transparenzpflicht für Regierungen, die Aktienpakete offenzulegen. So, und es ist kein Geheimnis also, dass Trump riesige Aktienpakete von Chevron besitzt. Und es ist interessant, wenn man jetzt mal ein bisschen recherchiert darüber, über Chevron und Aktien und Trump, dass es riesige oder große Artikel in Aktien- und Börsennachrichten gab, dass man doch bitte in, oder dass es doch jetzt ratsam sei, wenn Trump gewinnt, in Chevron-Aktien zu investieren, weil die würden nach seiner Wahl nach oben gehen. Also es wird nie ein politischer Bezug hergestellt, was Lobbyismus angeht, was die Macht von Ölkonzernen angeht. All das findet in der Öffentlichkeit, in der Debatte fast nie statt. Aber Handelsblätter, Börsennachrichten sagen, Chevron-Aktien kaufen, wenn Trump gewinnt. Da findet man die Bezüge. Interessant. Also, und ja, sie hatten recht. Also, man hätte in Chevron-Aktien investieren sollen. Die gingen nämlich wirklich nach oben, als Trump gewonnen hat. Ja, schon klar. Natürlich, weil seine Politik darauf ausgerichtet ist. Und natürlich hat das auch was mit seinen Aktienpaketen zu tun. Finde ich also schon sehr interessant. Und die werden wieder nach oben gehen, die Chevron-Aktien, weil das ist Teil des Deals, an dem auch Chevron maßgeblich profitieren wird. Das ist nämlich dieser Deal, den Trump mit Europa ausgehandelt hat. Da geht es ja meistens um diese Zölle. Das ist auch ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Aber was meistens nicht genannt wird, ist, dass es ja ein Teil des Deals ist, dass wir in Europa hunderte Milliarden für US-amerikanische Energie ausgeben sollen in der nächsten Zeit. Und da hat ja von der Leyen ein Kotau vollführt und Merz findet das auch ganz toll, was wir da verhandelt haben mit dem US-Präsidenten. Wir haben eigentlich nur verhandelt, dass Donald Trump sagt, ihr macht das, das und das. Basta, tschüss. Und dann sagen wir, ja, das machen wir lieber, Donald Trump. Und dann machen wir das auch alle. Und ja, so werden wir jetzt Milliarden in die US-fossile Energie stecken und damit auch Chevron pimpen und damit natürlich dann auch das Portfolio und das Privateigentum von Trump nach oben bringen. Das steckt nämlich auf jeden Fall dahinter. Ich könnte jetzt noch einiges andere sagen. Interessant noch bei Chevron, einer der großen Anteilseigner ist Push BlackRock. Ha, da haben wir also einen weiteren Bezugspunkt. Ja, BlackRock, natürlich insgesamt eine riesige Krake mit ganz vielen Beteiligungen und eben bei Chevron groß im Geschäft. Unter diesem Maßgabe natürlich, wie wir alle wissen, Merz war einer der Cheflobbyisten für Deutschland, was BlackRock angeht. Also auch da gibt es einen Zusammenhang und deswegen findet er es wahrscheinlich auch ziemlich geil, dass wir den Amis jetzt dann so viel Energie abkaufen werden. Klammer auf, ich habe mir dann nochmal die anderen Anteilseigner angeguckt in Deutschland. Ganz oben Vonovia, haben wir im Ruhrgebiet ganz viel mit zu tun, ne? Aber nicht nur. Ja, Wohnungsbaugesellschaft, die viele Wohnungen besitzt. Da ist BlackRock mit fast 8% beteiligt. Und Bayer kommt auch immer wieder vor, wenn wir über Chemiepolitik und bestimmte Stoffe reden. Auch ein Riese, ein Gigant. Übrigens auch beide bekannt für ihre Lobbyarbeit. Vor allen Dingen aber Bayer, da muss man noch sagen. Also im Endeffekt ist die Welt doch ein Dorf, wenn wir uns das mal marktwirtschaftlich angucken. Das heißt, von wegen freie Marktwirtschaft, wir haben eine Oligopolwirtschaft weltweit, wo einige Oligopole den Markt diktieren, die Preise diktieren und auch der Politik diktieren, was zu machen ist. Und nicht eine klare Konkurrenzkampf, wo man dann sozusagen, wer das bessere, günstigere Produkt auf den Markt bringt, der wird genommen und der wird sozusagen gewählt, wo dann alle was von haben, sodass die Produkte besser werden und dass sie günstiger werden. Genau das ist nicht der Fall und in der Energiewirtschaft schon gar nicht. Da könnten wir eine Menge tun, dass die Energie günstiger wird und nicht sie subventionieren für einige wenige. Ja, das vielleicht noch mal zu der ganzen Geschichte mit der Öllobby. Genau.
Ja, du hast ja gerade schon beschrieben, wie sehr das auch getrennt voneinander betrachtet wird. Also, dass man ja dann von solchen Aktionen gar nichts unbedingt so im Bereich erneuerbare Energien beziehungsweise Klimaschutz liest, sondern das ist quasi was für die Wirtschaftsnachrichten oder für die Wirtschaftsblätter. Aber das hängt doch alles miteinander zusammen. Und damit kommen wir auch zurück zum Plastik und warum dann hier auch so immer wieder dieses frustrierende Prinzip wie bei den Klimakonferenzen und praktisch allen anderen UN-Verhandlungen zu dem Thema ist. Also während die Welt auf Lösungen wartet, ich kenne hier keinen Wähler, der sagt, ich liebe Müll und ich liebe Erdöl, ja, dominieren doch die Wirtschaftsinteressen die Verhandlungen und das wird dann immer gar nicht so berichtet. Und da vielleicht mal so ein paar Hintergründe. So die fünfte Verhandlungsrunde des UN-Plastikvertrags, die INC 5 in Busan, Südkorea, machte das Problem besonders deutlich. Da waren mehr als 220 Lobbyisten der fossilen Brennstoff- und Chemieindustrie registriert. Und darunter waren allein 70 Vertreter von nur 7 Großkonzernen, darunter Shell, Chevron, BASF und auch andere Schwergewichte der Branche, ja, die ein ganz starkes Interesse daran haben, die Plastikproduktion eben nicht zu reduzieren. Ja, und für Deutschland nahm Staatssekretär Jochen Flassbart an den Verhandlungen teil und der zeigte sich da zunächst optimistisch und sagte, Zitat, auch in schwierigen Zeiten kann es gelingen, wenn wir es schaffen, tatsächlich gut aufeinander zu hören und die Interessen gut unter einen Hut zu bringen. Ja, interessant ist vielleicht Flassbarts Werdegang. Der engagierte sich als Jugendlicher bereits im NABU, damals war es noch der Deutsche Bund für Vogelschutz, arbeitete unter Jürgen Trittin als Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und stieg schließlich zum Staatssekretär auf. Also ein klassischer Weg vom Umweltaktivisten zum Spitzenbeamten. Und ja, da gehen einem wohl auch die kritischen Äußerungen abhanden. Ja, und die UN-Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen in Genf sind dann schließlich am 15. August gescheitert, also 15. August dieses Jahres, und ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Und Greenpeace hat sich dazu dann auch nochmal geäußert und nochmal gesagt, ja, um das Problem zu lösen, braucht es in Zukunft eine viel größere Aufmerksamkeit, auch auf höchster politischer Ebene.
Ja, da steckt jetzt so einiges drin von dem, was du erzählt hast. Ich einen Rückgriff muss ich nochmal tätigen. Interessant, als du gesagt hast, 70 Vertreter von nur 7 Großkonzernen, unter anderem also von Shell, Chevron, BASF. Da haben wir sie alle wieder. Chevron, haben wir doch gerade was von gehört. BASF kam auch vor. Naja, und Shell gehört auch zu den Top 10 der Ölkonzerne. Also, die sind alle da wieder an Bord und die beherrschen mittlerweile solche Konferenzen. Das Gleiche haben wir ja berichtet bei den Klimakonferenzen. Wir können aber jede UN-Konferenz mittlerweile nehmen. Gerade wenn es da um viel Geld geht, dann ist die Lobby an Bord und die ist nicht nur an Bord, die ist beherrschend. Also sie schickt mittlerweile mehr Leute dahin, als ganze Erdteile da vertreten sind von irgendwelchen Leuten aus Regierungen, die aber auch wieder meistens verbändelt sind mit Lobbyisten. Also das sind reine, muss man mittlerweile sagen, Schönrede-Konferenzen, sehr lobbyorientiert, dominiert. Aber sie sollen uns den Eindruck geben, ja, aber wir verhandeln da wirklich zäh. Dann kommt ja immer so dieses klassische, dass man da noch eine Nacht dranhängt, in der man nochmal verhandelt und dann doch noch irgendeinen Kompromiss findet. Das ist meistens kein Kompromiss. Das ist meistens einfach ein klares Scheitern. Aber es wird als Kompromiss verkauft. Und selbst wenn man das nicht verkaufen kann als Kompromiss, wie jetzt bei dieser Plastikkonferenz, dann sagt man, ja, aber nächstes Jahr gibt's das, ja, schwierige Zeit gerade, aber nächstes Jahr in schwierigen Zeiten, ne, wie Flassbart gesagt hat, müssen wir trotzdem jetzt da weiterkommen. Und die höchste Kritik, die man dann irgendwie hört, ist dann irgendwie, ja, muss mehr Aufmerksamkeit geben. Nein, da hat Greenpeace völlig Unrecht. Ja, es stimmt, das Plastikthema, da komme ich gleich nochmal zu, ist völlig underrated. Aber gucken wir uns doch die Klimakonferenzen an. Also viel mehr Aufmerksamkeit gibt es ja kaum. Mit großem Getöse jedes Jahr stattfindet. Ja, war schon mal noch mehr Aufmerksamkeit, als wir sie jetzt haben. Aber trotzdem viel Getöse, großes Thema und trotzdem passiert nichts. Also nehmen wir mal nochmal Klima, also jetzt 20 Jahre Klimakonferenz, war in Paris der große Durchbruch bezüglich Klima. Wahnsinn, was jetzt alles kommt, Leute. Paris, jetzt starten wir durch. Also es kam sogar mal zum Beschluss und was ist seitdem passiert? Nix. Fast nix. Im Endeffekt mehr Rückschritte als Fortschritte. Also alleine der Bereich der Subventionen von fossilen Brennstoffen ist deutlich, gerade nach der Paris-Konferenz, wo man ja sagen müsste, okay, das ist der erste Ansatzpunkt ist, dass wir da weniger subventionieren, da muss keiner bezahlen. Das heißt, es kostet uns kein Geld, sondern wir sparen noch Geld und wir tun was fürs Klima. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Subventionen sind danach stark gestiegen. Und so kann man sich das überall angucken. Und so funktioniert es auch beim Plastikbereich. Und das ist Wahnsinn, weil das ist dann wiederum der Punkt, wo Greenpeace recht hat. Es gibt da keine wirkliche Aufmerksamkeit. Viele, wie ich schon gerade mal sagte, haben so das Gefühl, naja, dann wird es halt, wenn ich das nicht mehr sehe, dann ist es irgendwie aus meinem Blickfeld raus. Obwohl wir ja doch diese Nachrichten haben mit dem Mikroplastik und so weiter. Nee, Plastik kannst du nicht einfach zerstören, das kannst du nicht einfach verbrennen. Da gibt es eben wenig Recycling. Das zerreibt sich am Ende, auch wenn du es dann nicht mehr sehen kannst, in Mikro- oder sogar Nanoplastik. Und da gibt es so gut wie gar keine Forschung. Das, was geforscht wird, zeigt, dass das sehr stark eingreift, zum Beispiel bei Pflanzen, wenn die voll von Mikroplastik sind, was so Wachstum und so weiter angeht. Aber wie das jetzt zum Beispiel auf den Menschen, auf den Tieren sich auswirkt, außer jetzt natürlich mit, also, aber das ist ja nicht nur Mikroplastik, sondern diese ganzen Plastikmägen bei den Tieren, das kennen wir ja. Haben wir uns aber auch schon dran gewöhnt. Ja, da ist halt dann Plastik drin, ne, in so einem Wal und in so einem Vogel. Aber das, was wir nicht sehen, ist das Mikroplastik und das Nanoplastik und was das für Auswirkungen haben, das wissen wir alles gar nicht und das wollen wir auch gar nicht wissen und da wird auch nicht wirklich geforscht, weil das könnte ja dazu führen, dass man vielleicht dann doch überlegt zu handeln, aber das wollen wir ja nicht, weil da verdienen ja viele Menschen ihr Geld mit. So, es sind gar nicht so viele Menschen, die ihr Geld damit verdienen, aber einige verdienen dafür sehr, sehr viel damit. Und das darf ja nicht gefährdet werden, sowohl bei der Öl- als auch bei der Plastikindustrie nicht. Aber vielleicht noch mal zu dem Mikroplastik, weil also Plastik-Riesenproblem ist auch darauf hingewiesen worden, hat schon auch mal eine Öffentlichkeit gekriegt. Wir kennen diese ganzen Inseln auf dem Meer und im Wasser. Aber es ist eben nicht nur eine Verseuchung der Meere und mit den großen Plastikanteilen oder vielleicht der in bestimmten Ländern der Müllkippen, wo wir unseren Müll auch hinbringen, sondern ich glaube, dass das viel größere Problem Mikroplastik ist und Nanoplastik, das, was wir eben nicht sehen, was wir total unterschätzen. Nur mal so eine Hausnummer, eine Kreditkarte kennt irgendwie jeder. Das ist also wenn wir alle Mikroplastik mal zusammenpacken und die Mikroplastik ist wirklich sehr, sehr klein, dann haben wir ungefähr eine Kreditkarte, die wir jede Woche zu uns nehmen. Durch das Wasser, ich hatte mal schon berichtet, dass auch im Trinkwasser, und das kannst du auch nicht rausfiltern, jede Menge Mikroplastik ist oder Nanoplastik. Schon Neugeborene, die aus dem Mutterleib kommen, aus dem Fötus, die sozusagen haben Mikroplastik in sich. In unserem Gehirn findet sich Mikroplastik. In der Atemluft, Trinkwasser habe ich gerade gesagt, in den Bäumen, in den Pflanzen, überall Mikroplastik. Und das wird nicht abgebaut. Und das wird natürlich Auswirkungen haben. Und das wird jedes Jahr mehr. Schätzungen sind, dass sich das bald verdoppelt, was wir an Plastik, also nicht Reduzierung, über die wir eigentlich sprechen müssten, ob über Recycling oder andere Dinge. Aber vor allen Dingen Vermeidung wäre ja eigentlich das Thema, weil Aber das machen, vermeiden tun wir immer überhaupt nicht, weil damit macht man kein Geld. Und deswegen wird das eigentlich das große Thema. Und da, jetzt sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, da leben wir über unsere Verhältnisse. Und da leben natürlich einige in dieser Welt besonders über unsere Verhältnisse. Weil es gibt immer noch ganz viele Menschen, die haben ja kaum genug zu essen und die haben wenig mit diesem Bereich Plastik und so weiter zu tun. Aber wir haben unglaublich viel damit zu tun. Und wir sind so stolz, wenn wir da mit einem Beutel zum Einkaufsladen gehen, um die Plastiktüte zu vermeiden. Das ist lächerlich, was da vermieden wird. Das ist lächerlich. Und es geht auch nicht um den Privaten. Natürlich ist es schön, wenn jeder versucht, Plastik zu vermeiden. Aber du kannst es fast nicht vermeiden. Sondern es geht darum, dass wir endlich die Dinge für, also erstens die Forschung stärken, dass wir zweitens endlich deutlich machen, wo man Plastik ersetzen kann, dass wir das auch fördern, dass wir da Stoffe nehmen, die abbaubar sind. Wie gesagt, das gibt es, aber das muss natürlich intensiviert werden, das muss bezahlbar werden. Das könnte man schnell tun, macht man aber nicht. Und dass wir natürlich da, wo es geht, das auch endlich vermeiden und nicht nur die Einkaufstasche beim Einkaufen, sondern wirklich in allen Bereichen, wo Plastik eingesetzt wird. Ein sehr beliebter Bereich ist zum Beispiel die Verpackung, damit sie größer erscheint, damit das Produkt größer erscheint. Nicht um das Produkt zu schützen, sondern um es toller darzustellen, um es größer darzustellen, als es wirklich ist. Da könnte man so viel tun, es wird alles nicht getan. Und man könnte auch so viel tun, was sogar Geld sparen würde, wird aber auch nicht getan, weil am Ende den Leuten, die es produzieren, scheißegal ist, wo das Plastik landet, was das Plastik anrichtet und so weiter. Da leben wir wirklich über unseren Verhältnissen.
Ja, das war wohl das traurige Wort zum Abschluss.
Ja, um das nicht so dastehen zu lassen, ist einfach, naja, also die, dass man deutlich, also ich glaube, dass wir vor allen Dingen in dem Podcast ja ein bisschen deutlich machen wollten, wie die Zusammenhänge sind und auf welche Dinge man wirklich mal schauen muss und dass wir wirklich in so einem Klima der totalen Täuschung, ja, gerade operieren oder gerade diese Täuschung ständig erleben. Und alles redet über, oder viele reden jetzt über diese Sätze von Merz und natürlich muss man da auch drüber reden und es ist auch völlig in Ordnung. Aber andere Themen gehen uns völlig ab, sind aber unglaublich wichtig und das machen wir nicht. Das heißt, wenn man über die Verhältnisse redet, dann muss man schauen, wer lebt über die Verhältnisse, in welchem Bereich leben wir über unsere Verhältnisse und wo nicht. Dann wäre das natürlich ein wichtiges Thema. Aber ansonsten ist das nur eine Täuschungstriade, die da losgelöst wird und wo wieder manche Menschen noch belasteter werden sollen, die schon großen Anteil bringen und andere, die fast alles einstecken vom Gewinn, wer hat es das mit den Gewinnen privatisieren, die nicht ihren Anteil bringen und die sozusagen dafür sorgen, und da sind wir beim Lobbyismus, die dafür sorgen, dass das so bleibt, dass ihre Gewinne noch größer werden und die der anderen, der absoluten Mehrheit sozusagen die Belastungen aufgedrückt werden, aber sie von den Gewinnen nichts abhaben sollen. Das ist diese Lobbywelt, die wir immer wieder beschreiben. Und das soll ja dazu anregen, jetzt nicht frustriert zu sein, sondern sich einzumischen, zu engagieren, zu sagen, hey, ja, wir brauchen, und da komme ich immer wieder drauf zurück, ich will nicht, ja, natürlich ist es schön, kann sich jeder auch zu Plastik engagieren, aber ich möchte gar nicht dieses Engagement an einzelnen Stellen, sondern ich möchte endlich, dass man einen Gesamtblick auf unser System wirft, auf unser Wirtschafts- und auf unser politisches System, was da ja leider immer mehr Hand in Hand geht, selbst mit den Demokratien, weil sie eben demontiert werden und zu Lobbykratien werden, dass wir genau da nicht nur näher hinschauen, sondern dass wir da handeln. Und das ist so ein bisschen der Aufruf, vielleicht am Ende besser als der letzte Satz zu den Verhältnissen.
Ja, dann würde ich sagen, euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und ja, in einigen Dingen lebt ruhig über den Verhältnissen. Und bei anderen schaut vielleicht.